angelegt sehen wir dort eben, dass Utopien viel auch mit Erzählungen zu tun haben und diese Erzählungen und Narrative dann auch neue Visionen eröffnen und ich denke auch neue politische Möglichkeiten eröffnen können. Und deswegen Utopien auch immer wieder so aufgegriffen worden sind.
Willkommen zu einer neuen Folge von Dranbleiben, dem Podcast, in dem es um unsere Zukunftsoptionen geht. Mein Name ist André Kramer und hier geht es um eben genau das, unsere Zukunft. Die ist nicht vorbestimmt, sie passiert nicht einfach, sie wird gestaltet und sie kann und sollte durch uns gestaltet werden. Die Frage ist aber nicht nur, wer gestaltet sie, sondern auch, wie machen wir das und wie sorgen wir dafür, dass gute Zukunftsaussichten möglichst vielen Menschen zugänglich werden. Dafür spreche ich mit Menschen, die neue Perspektiven einbringen, die nicht nur über die Zukunft nachdenken, sondern sie aktiv mitgestalten und die andere dafür gewinnen wollen. Heute geht es um eines der ganz großen Themen unserer Zeit, nämlich künstliche Intelligenz. Aber es geht im heutigen Gespräch nicht über die beeindruckenden technologischen Innovationen der letzten Jahre oder darum, wie wir KI am effizientesten nutzen. Keine Angst, das kommt auch noch. Aber heute geht es darum, einen Blick darauf zu werfen, wie wir über alternative KI-Utopien nachdenken können. Was heißt das? Wir wollen ausbrechen aus den üblichen Narrativen, aus der bekannten und dominanten Struktur. Denn wenn über KI geredet wird, dann geht es oft um Buzzwords, Schlagzeilen, PowerPoint-Folien, um Superintelligenz, AGI, Disruption und Wachstum, um Effizienz, Automatisierung, das nächste Milliardenmodell von Google, Meta oder OpenAI und sonst wem. Doch hinter dieser glitzernden Oberfläche, da bleibt meist unsichtbar, welche Interessen KI eigentlich bedient und welche Zukünfte wir nicht mitgestalten. Und mit wir meine ich im wahrsten Sinne wir Menschen, als Gesellschaft, als Öffentlichkeit, als diverse und globale Gemeinschaft. Denn die großen Fragen, die KI aufwirft, ethisch, politisch, ökonomisch, die werden selten im Sinne des Wohls einer möglichst großen Gruppe von Menschen gestellt. Zu selten geht es darum, wem diese Technologien wirklich dienen. Und noch seltener geht es darum, was mit KI alles möglich wäre, wenn wir sie von Anfang an anders denken würden. Und deshalb geht es im Gespräch mit meinem heutigen Gast darüber, wie wir KI-Zukünfte jenseits der für viele bereits gesetzten Strukturen, jenseits von Big Tech entwerfen könnten. Zukünfte, die Attribute wie demokratisch, solidarisch, gerecht und nachhaltig in sich tragen. Zukünfte, die Attribute wie demokratisch, gerecht und nachhaltig in sich tragen. Zukünfte, die nicht auf Verwertung und Kontrolle beruhen, sondern auf Mitgestaltung, Solidarität und einem echten Interesse an Menschen. Ich meine Zukünfte, in denen die Technologie ein echtes Werkzeug für eine lebenswertere Gesellschaft ist. Dafür habe ich einen großartigen Gast bei mir heute, Maximilian Seeth. Er bringt zwei seltene Welten zusammen, nämlich technische Kompetenz als Computerlinguist und philosophische Tiefenschärfe. Er denkt nicht nur über Technologie nach, sondern über die Bedingungen, unter denen Technologie wirklich sinnvoll wird. Lieber Maximilian, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst.
Ja, André, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein mit dir.
Maximilian, du bist Philosoph, Computerlinguist und KI-Ethiker. Du arbeitest also an der Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft und beschäftigst dich intensiv mit den Chancen und Möglichkeiten, aber auch mit den Herausforderungen und Gefahren von KI. Wie ist denn deine Geschichte dazu? Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist und sich mit diesen Themen beschäftigt?
Ja, ich würde anfangen mit meinem Studium. Also ich habe zuerst Philosophie studiert und mich in dem Philosophiestudium Stück für Stück immer mehr auch für Technologien und Technik interessiert. Und zum Abschluss meines Masters dann auch mit einem Schwerpunkt auf Ethik. Und da kam ich zu dem Schluss, wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, dann muss man doch eigentlich auch die technische Perspektive ganz gut verstehen. Und das führte mich dann dazu, noch ein weiteres Studium aufzunehmen in Computerlinguistik. Das hatte ich mittlerweile auch abgeschlossen. Und jetzt mache ich nun mein viertes Studium, einen weiteren Master in Informatik und Computerlinguistik in München an der LMU am Zentrum für Informations- und Sprachverarbeitung und versuche mittlerweile sowohl die philosophische und ethische Perspektive in das Feld Natural Language Processing, womit ich mich beschäftige, reinzubringen, als auch andersherum, wenn ich mich mit technischen Themen auseinandersetze, gerade dem maschinellen Lernen, KI im weiteren Sinne, das auch wieder zurückzubeziehen auf philosophische und ethische Fragen und Themen. Parallel dazu arbeite ich mittlerweile in Teilzeit in einer kleinen Unternehmensberatung und dort habe ich den Schwerpunkt auch Ethik und KI.
Gibt es einen besonders prägenden Moment, der dich dazu bewogen hat, zu sagen, Ethik und Technologie, das ist mein Ding?
Ja, also einen Moment gab es nicht als Initialzündung, dass ich gesagt hatte, okay, jetzt möchte ich Philosophie und KI miteinander zusammendenken oder verbinden oder auch insbesondere aus einer ethischen Perspektive mich damit beschäftigen. Sondern ich würde das doch als fortwährenden Prozess bezeichnen im Laufe meines Studiums und auch im Laufe der Auseinandersetzung mit diesen Themen, dass ich da immer doch das Bedürfnis hatte, nicht nur aus einer theoretischen Perspektive und nicht nur aus einer technischen Perspektive Probleme zu lösen oder weiterzuentwickeln, sondern auch immer wieder einen Rückbezug auf unsere Welt, auf unser Zusammenleben zu nehmen. Und versuchen auch in dem Zusammenhang mich mit den Themen zu beschäftigen.
Als wir zwar überlegt haben, dass wir ja hier mal sprechen könnten, da waren wir uns ja relativ schnell einig, dass es um sowas geht wie, wir haben so eine Armut an alternativen Entwürfen. Man müsste doch mal über andere Utopien nachdenken. Also dann lass uns doch mal annähern, warum wir denn eigentlich so alternative, in diesem Fall KI-Zukunftsentwürfe, Utopien brauchen. Wenn du sagst, du hast nicht den einen Moment gehabt, dann werfe ich einfach mal sowas Provokatives rein. Ne? Viele Leute sagen ja, Big Tech kann KI einfach am besten. Und deswegen ist die Welt halt so, wie sie jetzt ist. Würdest du sagen, dass das stimmt? Und falls ja, ist das überhaupt ein Problem?
Auf der einen Seite würde ich schon in Teilen zustimmen, dass es eine Konzentration von Talent und viel Ressourcen braucht, um Projekte voranzutreiben. Und darin war Big Tech sehr gut. Zweifelsohne. Also wir können eine Entwicklung beobachten, gerade in den letzten Jahren, die so ein Tempo aufgenommen hat und auch so innovativ und dynamisch gewesen ist, was erstmal den Leuten, die für Big Tech sind, glaube ich, auch in die Karten spielt. Aber auf der anderen Seite, mit diesem rasanten Tempo und mit dieser schnellen Entwicklung beobachten wir auch eine Konzentration von viel Einfluss und viel Macht innerhalb dieser Big Tech-Unternehmen. Und da, glaube ich, spüren wir schon und aber bekommen wir auch zukünftig immer weiter zu spüren, in was für Abhängigkeiten wir da rutschen.
Was bedeutet es denn gesellschaftlich, wenn eine Technologie, die so weitreichenden Einfluss hat, ja nicht nur in der Hand von einiger weniger Konzerne, sondern ja auch auf eine bestimmte Weltregion eigentlich konzentriert liegt? Was heißt das?
Ja, Weltregion, zumindest zwei Regionen, also oder drei Regionen, Nordamerika, Europa und Asien mit China. Das bedeutet natürlich auch für andere Regionen, dass sie mit Sicherheit unterrepräsentiert sind. Aber auch in dem Zusammenhang, finde ich, ist das Feld in der künstlichen Intelligenz ambivalent. Also persönlich finde ich das eigentlich immer sehr bereichernd, mich in diesen Zusammenhängen zu bewegen, weil es so international ist. Also sowohl an der Universität, dass sehr viele Forschende aus aller Herren Länder, als auch in verschiedenen Unternehmen, die zu KI arbeiten und KI entwickeln. Also eine sehr kosmopolitische Stimmung kann man dort auch festmachen. Natürlich, gleichzeitig gibt es immer noch Regionen, die unterrepräsentiert sind, Südamerika oder afrikanische Länder, die bis jetzt wenig dort mitspielten und das auch zu Problemen führt. Also eine Ambivalenz würde ich doch dort feststellen.
Du hast natürlich völlig valide gesagt, genau, es gibt nicht nur eine Weltregion. Ich wollte natürlich auf das Silicon Valley abzielen, wo auf jeden Fall zum Thema KI sicherlich was wirtschaftliche Gestaltung am allermeisten passiert ist bis jetzt. Dann haben wir jetzt in den letzten Wochen sehr interessante Entwicklungen, News aus China gehabt. Und natürlich haben wir aus europäischer Sicht das Thema ja auch sehr stark gesetzt hier. Natürlich auch mit dem Narrativ, ja, wir Europäer, wir regulieren das ja nur und wir gestalten das gar nicht, was sicherlich, glaube ich, auch nicht fair ist, wenn man sich anguckt, dass es gerade im akademischen Bereich extrem wertvolle Forschung und Entwicklungen gibt und natürlich auch ein paar Unternehmen, die das Ökosystem mitgestalten. Wie siehst du das? Sind diese Regionen gleichwertig? Ist es gut oder ist es gut, dass da jetzt China mit mehr Macht da reinkommt? Oder wo siehst du vor allen Dingen auch uns als Europäer in dieser Gemengelage?
Also aus einer Marktperspektive ist das, glaube ich, noch eine fruchtbare Dynamik, wenn verschiedene Player Dinge entwickeln, auch miteinander konkurrieren, Innovation hervorbringen. Und ich glaube, diese Dynamik hatten wir bis jetzt in Teilen. Also das hatte, glaube ich, jetzt durchaus Vorteile mit Bezug auf den verschiedenen Regionen, die involviert gewesen sind. Und um jetzt zum Beispiel nochmal China zu nehmen, das bekannte Beispiel natürlich jetzt aus der jüngeren Zeit ist DeepSeek mit seinem Modell, was einen großen Erfolg hatte. Aber auch schon vorher gab es zwei Unternehmen, ByteDance und Alibaba, die eigentlich erfolgreiche KI entwickelt haben. TikTok gehört ja auch so ein bisschen in diese Nische. Also da ist schon auch viel passiert. Dann, was Europa anbelangt, sicherlich haben wir hier einen akademischen Schwerpunkt und viel zur Forschung beigetragen. Es gibt aber auch in Europa Unternehmen wie Google, jetzt mittlerweile Google DeepMind, aber vorher DeepMind, was maßgeblich in den letzten 5 bis 10 Jahren auch einen großen Einfluss genommen hat auf die KI-Entwicklung. Jetzt nun eben von Google aufgekauft wurde und integriert ist in das Silicon Valley und in den USA. Naja, und dann haben wir natürlich zweifelsohne die USA, die insbesondere sehr viel Kapital mobilisieren konnten für ihre Entwicklung, um auch Talente in die USA zu holen. Also die ganzen Koryphäen eigentlich des maschinellen Lernens. Geoffrey Hinton, Brite, dann lange in Kanada gewesen, wurde für sehr viel Geld von Google abgeworben. Yann LeCun, ein Franzose, der in New York eigentlich Professor ist, ist zu Meta gegangen. Und von solchen Biografien gibt es unglaublich viele, die auch des Geldes wegen in die USA gegangen sind und dort entwickelt und geforscht haben und auch eben diese großen Modelle entwickelt haben. Und jetzt zuletzt, also in den letzten 2 bis 3 Jahren mit der Entwicklung der Sprachmodelle, mit den großen Sprachmodellen, wofür man sehr viel Daten braucht, wofür man sehr viel Rechenleistung braucht, wofür man eben auch sehr viel Kapital braucht. Ich glaube, seitdem beobachten wir doch eine Zentrierung im nordamerikanischen Raum und in den USA. Insbesondere, dass da die Unternehmen jetzt den Ton angeben, dass sie da große Modelle entwickeln, die sehr einflussreich geworden sind und auch wahrscheinlich die Zukunft stärker prägen werden. Unter dem Motto, erstmal gar nicht jetzt ein profitables Geschäft zu entwickeln oder per se für ein Problem ein Modell hervorzubringen, sondern mit der Bazooka einfach das Größte und Beste auf den Markt zu bringen, um die Konkurrenz eigentlich auszuboten. Und dann, wenn man erstmal die Dominanz hat, sich zu überlegen, okay, daraus können wir irgendwie noch ein Produkt entwickeln oder damit können wir hier Einfluss nehmen. Also das ist schon so ein bisschen jetzt die amerikanische Strategie. Die ist eben auch so doch problematisch gestaltet, weil sie darauf aus ist, jetzt auch in dem, würde ich sagen, in dem Kontext mit dem Konflikt mit China eigentlich Konkurrenz klein zu machen, aufzukaufen oder loszuwerden. Und die sich eigentlich auch verwehrt gegenüber eine größere Teilhabe für die gesamte Gesellschaft.
Also da nähern wir uns jetzt auf jeden Fall dann den Kritikpunkten an und die sollten wir auf jeden Fall vertiefen, weil darum geht's ja, wenn wir uns überlegen wollen, wie könnte eine Utopie aussehen, die das anders denkt. Ne, wir haben jetzt einmal so, ja, die ja auch echt geopolitisch beeinflussten Themen dabei. Wenn ich jetzt mal so gucke, was mich beschäftigt oder was mir über den Weg läuft, da ist natürlich so viel ja aus der, ich sag mal, Blogosphäre, Podcaster und so weiter. Da gibt es teilweise sehr, sehr zugespitzte Stimmen. So ein Ed Zitron, Paris Marx oder Brian Merchant, wo alles dabei ist von den Sachen, die du gerade gesagt hast. Und es aber auch bis so dahin geht, dass eigentlich der Technologie völlig abgesprochen wird, dass sie einen Benefit hat. Da komme ich jetzt persönlich ins Grübeln, weil ich muss tatsächlich ehrlich sagen, bei aller kritischen Haltung gegenüber der Tech-Industrie profitiere ich massiv von KI in meiner Arbeit. Wie ist deine Einschätzung hierzu? Ist die Kritik, die aus dieser Ecke geäußert wird, auch teils überzogen und dann möglicherweise nicht ganz redlich? Oder braucht es genau auch diese Schärfe, die dort immer wieder an den Tag gelegt wird?
Ich finde sie in Teilen überzogen. Und das war ja auch so ein bisschen der Anlass für unser Gespräch, warum wir uns noch weiter ausgetauscht haben. Du hattest mir immer mal wieder auch Texte oder Perspektiven geschickt und ich dir. Und ich finde sie nicht nur überzogen, sondern ich vermisse eigentlich eine kritische Auseinandersetzung, die auch neue Handlungsspielräume eröffnet. Und bis dato, gerade so von einer kritischen Seite herkommt, auch von einer politischen Seite herkommt, auch von einer nachhaltigen und eben auch vielleicht linken Perspektive, gibt es doch eine gewisse Schwarz-Weiß-Malerei, habe ich das Gefühl. Und diese Schwarz-Weiß-Malerei, die jetzt um Big Tech und diese Unternehmen sich dreht, die auch Persönlichkeiten natürlich wie Elon Musk oder Peter Thiel hervorhebt, die zweifelsohne problematisch sind. Die geht aber mit so einer Haltung heran, dass dann eben auch in einem Abwasch die Technologie eben mit kritisiert oder verhindern wird, würde ich sagen. Und da ist auch mein Bedürfnis, und ich glaube, da gibt es jetzt auch noch viel Möglichkeiten und viel Offenheit, natürlich diese kritischen Aspekte aufzunehmen, aber irgendwie so zu drehen, dass wir eine Zukunft auch mit KI denken können, die im Wohle der Gesellschaft funktioniert und die auch demokratisch anders gestaltet ist. Und ich glaube, du hattest ja eigentlich auch so ein bisschen dieses ähnliche Bedürfnis, ne? Deswegen dranbleiben ist ja von deinem Podcast auch so ein Motiv, das jetzt nicht aufzugeben oder irgendwie den Kopf in Sand zu stecken.
Genau, also ich bin eigentlich viel zu überzeugt und auch enthusiastisch und optimistisch über die Möglichkeiten, die wir haben, dass ich nicht auf so eine Seite gehen möchte, wo ich sage, das ist alles schlecht, wir müssen das alles wegschmeißen, zerstören und völlig neu aufbauen oder sowas. Aber ich bin sehr großer Verfechter davon zu sagen, wir müssen das immer von allen Perspektiven aus betrachten, weil natürlich ist dann nicht alles gut, ne? Und deswegen finde ich es auch spannend, wenn wir jetzt in so einen Dialog eintreten, weil, ne, ich habe das ja gerade mal so in die Runde geworfen, vielleicht für die Zuhörenden. Ich gebe mal so ein paar Stichpunkte und dann lass uns doch mal gucken, was du davon hältst oder was du noch hinzufügst aus, ne, deinem Background, den du hast, ne? Also ein Begriff, der jetzt gerade auch durch KI sich nochmal beschleunigt hat, der immer wieder fällt, das ist die Inshitification. Das ist ein Begriff, den Cory Doctorow geprägt hat. Eigentlich aus dem Plattform-Business heraus, ne? Dass halt anfangs Dienste für Consumers gemacht werden und die im Mittelpunkt stehen und die Dienste optimiert werden, tolle User Experience. Und dann kommt die B2B-Seite dazu, ne? Dann geraten ganz andere Nutzenden, Zielgruppen und Erlösquellen in den Fokus. Und wenn die abgegrast sind, dann kommt irgendwann die Shareholders, ne? Dann hat man ein IPO gemacht und dann geht es eigentlich nur noch darum, das Geschäft auszuquetschen, wo es geht. Alle Stakeholder, die mal wichtig waren, bleiben auf der Strecke. Und man optimiert sich halt selbst. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Beobachtung und legitim, wie man so diese Industrie beschreiben kann. Und dieses Muster, das kann man ja inzwischen in der KI auch beobachten, ne? So technologische Exzellenz tritt zurück und Marktlogik übernimmt. Und so schnell wie nie zuvor, ne? So Effekte wie kulturelle Vermüllung, AI-Slop, diese Beliebigkeit. Ich habe also den Ausspruch, Mittelmaß ist jetzt kostenlos. Das hat der Nick Lore von Accenture Song mal sehr treffend gesagt. Das ist so mit Warp Speed hier in unser Leben getreten. Also die negativen Effekte sind noch viel schneller sichtbar geworden als in dieser letzten disruptiven Tech-Phase, wo wir durch Social Media ganz viele ungewünschte Effekte in unser Leben haben kommen sehen. Das wäre für mich so ein Aspekt davon. Und ich habe einen Artikel, und wir packen das auch alles in die Shownotes, von Robin Sloan, der heißt Is It Okay? Glaube ich, von ein paar Wochen alt. Da stellt er die Frage, ist es eigentlich moralisch vertretbar, dass KI-Modelle auf der gesamten schriftlichen Kultur der Menschheit trainiert werden? Und zwar ohne Einverständnis. Und er denkt dann in zwei Szenarien, ne? Also entweder wird KI wirklich diesen superwissenschaftlichen Durchbruch bringen, die Super Science, ne, die uns als Menschheit hilft, dann ist es vielleicht okay. Oder aber die wird zu dieser Slop-Machine, die ich gerade skizziert habe. Also ein Werkzeug, um massenhaft generische, völlig austauschbare Inhalte zu produzieren. Das wäre so ein Punkt. Ich war letztes Jahr auf der Lit Cologne auf dem Vortrag von Martin André, das ist ein Professor von der Uni Köln, Medienwissenschaftler. Der geht nochmal an eine andere Ecke ran und der kritisiert sehr scharf, dass wir hier so einen digitalen Feudalismus haben. Das haben wir ja auch gerade schon so ein bisschen gestreift, ne? Also eine totale Machtkonzentration bei den Plattformen. Hat einen sehr plakativen Buchtitel Big Tech muss weg geschrieben, der ist so, also ne, völlig ohne Interpretationsspielraum halt so sagt. Und ja, dann noch vielleicht ein anderes Thema und dann gucken wir mal, wie wir das auseinandersortiert bekommen. So dieser Mythos des technologischen Determinismus, was es ja auch völlig unabhängig von KI in der Industrie gibt, ne, wo die Vorstellung dahinter steckt, dass Technologie zwangsläufig Fortschritt bedeutet. So als wäre das eine neutrale Kraft. Und da müssen wir uns ja auch annähern, was ist denn eigentlich Fortschritt? Und ist Fortschritt immer gut? Und ich habe so den Eindruck, wir definieren das überhaupt gar nicht so. Ja, also das war jetzt mal so ein kleines Panorama, was ich irgendwie mitgebracht habe aus so dieser Tech-Blogosphäre und Podcasters und so weiter. Und mich interessiert, welches dieser Argumente findest du denn besonders schlüssig und wo würdest du aus deiner eigenen Perspektive, also als Philosoph, Ethiker und Informatiker, andere Akzente noch setzen oder vielleicht auch nochmal eine andere Ebene an, meinetwegen auch Systemkritik reinbringen?
So, am liebsten würde ich so ein bisschen anknüpfen an die vorige Überlegung schon, auch des utopischen Denkens und an die Big Tech-Unternehmen. So wie du auch gerade nochmal hervorgehoben hattest, es gibt doch viel Konsens, dass die Technologiekonzentration der Macht ein Problem ist und auch gerade in diesen großen Unternehmen, die davon sehr einseitig profitieren. Also das ist, glaube ich, schon mal gesetzt. Und dann rüberzugehen, aber jetzt in die Frage, okay, wie können wir ein Danach ausgestalten? Wie sollte das aussehen? Auch im Sinne eines Fortschritts. Also was für einen Fortschritt wollen wir eigentlich? Mit welchen Perspektiven und mit welchen Zielen? Und das fällt mir auch immer noch unglaublich schwer. Also das utopische Denken in dem Fall. Mhm. Es gibt einmal sowieso einen Diskurs schon, glaube ich, seit 10, 20 Jahren, der sich generell um Kapitalismus dreht. Also wie können wir irgendwie eine Gesellschaft denken, die auf einem anderen Wirtschaftssystem basiert und anders auch gesellschaftlich strukturiert ist. Auch da gab es schon Leute, die immer gesagt haben, für uns ist es viel, viel leichter, dystopische Sachen sich vorzustellen, weil das auch medial viel präsenter ist in Filmen oder in Geschichten oder in Büchern. Also wie Mark Fischer und Slavoj Žižek, so, das sind so Personen. Mhm. Und viel schwerer hingegen eine utopische Vision zu skizzieren. Also das gibt es sowieso schon in einem politischen Diskurs. Und jetzt aber das Gleiche auch nochmal zu versuchen und umzumünzen, insbesondere auf eine Welt, die von KI auch mitgeprägt ist. Wie können wir da eine utopische Alternative denken? Und das fällt mir umso schwerer, würde ich fast sagen, weil doch diese Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben und auch diese, ich glaube doch, also trotz der Shitification unglaublich erfolgreichen Entwicklung in vielerlei Hinsicht, so eng verzahnt ist mit diesen Unternehmen und auch mit dem Kapital, wie vielleicht oder als vielleicht keine andere Technologie in diesem Feld oder insgesamt kein anderer Wirtschaftszweig. Also das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung und da habe ich auch die meisten Fragezeichen und auch eine Schwierigkeit, mich dem anzunähern. Und ich glaube, ein erster Schritt ist vielleicht aufzuzeigen doch, wo die Probleme liegen, warum man jetzt zum Beispiel aus einer staatlichen Seite heraus es noch nicht geschafft hat, KI-Modelle mit einer ähnlichen Qualität zu entwickeln oder auch von einer gesellschaftlichen Seite herkommt oder von gesellschaftlichen Akteurinnen nicht. Und das Problem ist, dass man Talente braucht, die zweifelsfrei dann doch oft sehr hohe Gehälter beziehen und davon nicht nur 10, sondern DeepSeek, das chinesische Unternehmen, was es jetzt so in Windeseile in 2 Jahren doch geschafft hat, sich so nach vorne zu katapultieren, die haben nicht so trotz um die 200 Mitarbeiterinnen. Das Zweite, was es dann dafür braucht, ist eben sehr viel Rechenleistung und diese Rechenleistung ist abhängig von Grafikkarten, von Serverinfrastruktur und die sind auch enorm teuer, zumindest heute noch. Das heißt, auch da muss man große Investments eingehen, um diese besonders agilen und besonders performativen Modelle, die wir jetzt sehen und kennen, hervorbringen zu können. Und diese Investments und irgendwie auch diese Atmosphäre zu schaffen, wir wollen hier was entwickeln, kommen irgendwie mit, das sind irgendwie die Top-Leute, wir sind da, stecken da alle drin. Die konnte man noch nicht so schaffen außerhalb eben dieser Startup-Sphäre, außerhalb dieser großen Tech-Unternehmen, die nicht lange blinzeln und im Zweifelsfall über Microsoft 10 Milliarden dann nochmal oder jetzt nochmal in weiteren Runden 3 Milliarden US-Dollar in OpenAI stecken. Und insofern, ja, die auch eben aus einer technischen und aus einer inhaltlichen Perspektive die Frage, ob man das dann anders gestalten kann, wenn man auf das verzichten muss, einmal auf das Kapital und wenn man auch nicht schafft, diese Talente zusammenzuführen. Das ist irgendwie so das Problem, was ich jetzt momentan sehe. Und doch müssen wir vielleicht, wenn wir jetzt eben versuchen, utopisch an die Sache heranzugehen, vielleicht, oder was wir vielleicht dann können zumindest zunächst, ist erstmal so eine Atmosphäre zu schaffen. Okay, wir wollen vielleicht uns zusammenfinden, um eine KI zu entwickeln, die unter anderen Gesichtspunkten, also auf anderen Daten vielleicht trainiert wurde, die auch zum Ziel hat, ganz bestimmte Probleme zu lösen, die besonders drückend sind für viele Menschen auf dieser Welt. Also wenn man das halt vielleicht schafft, indem man so eine Art utopisches Narrativ einführt, entwickelt, verbreitet und Leute da motiviert, dann sind sie auch, denke ich, zweifelsohne bereit, sich dahinter zu klemmen. Nichts anderes war ja eigentlich auch die Vision ursprünglich von OpenAI, also von den Gründern, Greg Brockman, Sam Altman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba in Polen herum. Die hatten sich ja losgekoppelt eigentlich von den großen Unternehmen. Sutskever hat, glaube ich, vorher bei Google zum Beispiel gearbeitet. Zaremba erzählte auch, dass er diverse Angebote bekommen hatte, um an diesen großen Unternehmen zu arbeiten. Und alle hatten sich zusammengefunden, weil sie meinten und wollten, eine KI-Zukunft zu entwickeln, die im Dienste der ganzen Gesellschaft, Menschheit, sagen sie immer nicht Gesellschaft, sondern Menschheit, die funktioniert und agiert. Und auch, weil sie das losgelöst haben wollten von den Kapitalinteressen. Deswegen haben sie sich ja auch als eine Non-Profit-Organisation zunächst gegründet. Also diesen Ansatz gab es zumindest in dem Fall schon mal. Und er ist jetzt nun leider kläglich gescheitert.
Ja, da ist nicht mehr viel von übrig.
Da ist leider nicht mehr so viel von übrig. Aber trotzdem, dieser Spirit vielleicht, der ursprünglich mal hinterstand, vielleicht müssen wir den wiederbeleben mit unserem utopischen Denken und mit unseren utopischen Narrativen. Als ersten Schritt, um dorthin zu kommen.
Dann lass uns da doch mal tiefer reingehen. Du hast jetzt schon nämlich so ein bisschen darüber gesprochen und ich glaube, das ist auch völlig verständlich, wie gefestigt das bestehende System ist, wie die Technologiebranche funktioniert und die jetzt mit so einer wirkmächtigen Technologie wie KI eine große Beschleunigung erlebt. Und das festigt sich noch viel mehr. Und das ist sicherlich eine riesige Herausforderung, sich erstmal was anderes auszudenken und das dann umzusetzen. Und du hast ja schon einige von diesen Inhibitors genannt. Aber dann lass doch nochmal gucken, was ist für dich, was sind die wichtigsten Zutaten für so eine Utopie, die sich davon abhebt? Hat das was mit, ich weiß gar nicht, ne, ob wir das gerade schon hatten, ne, so ein Begriff wie Allgemeinwohl oder ne, wenn auch sagst, OpenAI, wie die gegründet worden sind, da ging es um die ganze Menschheit. Sehr schnell kommt der Begriff Gemeinwohl, den man auch mal genau definieren muss und so weiter. Hat es damit zu tun? Oder du hast auch gesagt, vielleicht so öffentlich-rechtlich staatliche Strukturen, die etwas anschieben und anders gestalten. Was ist es für dich? Was ist für deine Utopie?
Ich denke, du hast schon die richtigen Stichpunkte genannt. Ich würde die noch erweitern um eine nachhaltige KI oder nachhaltig orientierte KI, insbesondere eine ökologisch nachhaltige auch. Man kann auch von sozialer Nachhaltigkeit zum Beispiel sprechen.
Ja.
Gemeinwohlorientierte, aber auch vielleicht eine demokratisch geprägte, also wo perspektivisch in der Entwicklung dieser Technologie durchaus viele Stimmen zu Gehör kommen und viele Stimmen auch das mitsteuern können. Also das wäre eigentlich die utopische Vision. Und natürlich sind das erstmal noch abstrakte Begriffe, aber ich glaube, das kann auch ein Vorteil sein, in dem Sinne, dass wir erstmal grobe Ideale skizzieren und dann en passant, während wir ein Projekt starten, werden wir eine Technologie entwickeln, uns an diesen Zielen orientieren und sie dann weiter in Detail ausgestalten. Also das ist, glaube ich, in dem Sinne erstmal kein Hindernis. Was es aber, glaube ich, noch jetzt auch global nicht gibt und was ich so vermisse und was ein Stück weit fehlt, das sind größere Allianzen von Personen, von Akteurinnen, die sich so einer Vision eigentlich verschreiben. Also du hattest ja auch ein paar Autoren genannt oder Journalisten. Mein Eindruck ist es so, dass es viele verschiedene Kritikerinnen gibt, viele kleine Lager, die momentan sich damit beschäftigen, aber die auch ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Problem haben, unterschiedliche Lösungsansätze vorstellen und da noch nicht zu so einer Übereinkunft gekommen sind, vielleicht irgendwie also einer allgemeineren Charta oder so, in dessen Sinne man eigentlich sich in diese Entwicklung begeben möchte.
Vielleicht, weil ihnen eine gemeinsame Utopie fehlt. Weil wir da vielleicht noch eine Armut haben.
Die verbindende Geschichte wahrscheinlich noch fehlt. Ja, also vielleicht kann ich noch so ein, zwei Beispiele nennen, die ich interessant finde und die ich gleichzeitig auch noch so nicht ganz an dem Punkt sehe, wo ich sie mir gerne wünschen würde.
Ja, und versuch vielleicht dabei auch dieses Bild tatsächlich weiterzumalen, dass man sich vorstellen kann, eine Utopie mit einem anderen KI-Ökosystem irgendwann in der Zukunft.
Also eine herausragende Person in diesem Zusammenhang ist die Ingenieurin Timnit Gebru aus den USA, die so eine steile akademische Karriere hingelegt hatte und dann bei Google arbeitete und sich auch mit gerade dem Thema Vorurteilen in KI beschäftigt hat und da viele Mängel schon vor einigen Jahren aufdeckte und auch sehr explizit sich für das Problem eingesetzt hatte. Und Timnit Gebru ist dann letztendlich von Google entlassen worden, weil sie sich nicht dieser Kritik so in diesem Maße aussetzen wollten. Und seit dieser Entlassung ist sie doch eine sehr immer noch präsente Stimme in diesem Diskurs, die sich eben auch mit diesem Fokus gerade von Vorurteilen beschäftigt. Und auch die Gründerin einer Vereinigung, die sich Black in AI nennt. In dieser Vereinigung versucht sie gerade Personen zusammenzuführen, Black, also schwarze Personen oder die sich als schwarze Personen identifizieren und die gezielt zu fördern und denen gezielt eine Repräsentation zu geben, sei es auf akademischen Konferenzen, sei es an Universitäten, sei es eben auch in diesen Unternehmen. Und das finde ich tendenziell oder ist ja kein verkehrter Ansatz. So,
definitiv nicht.
Ne? Aber was, glaube ich, dann eben doch zu kurz greift, dass es leider erstmal nur so innerhalb dieser Community sich bewegt und eine gewisse Exklusivität auch hat, die sich natürlich dann damit rechtfertigen mag. Es braucht so eine Exklusivität, um besondere Förderung auch bereitstellen zu können für diese Person. Aber zweitens, wo ich dann doch überrascht war, als ich mir Black in AI angeschaut hatte, weil es ist noch nichtsdestotrotz eine Organisation, die stark von Spenden abhängt. Und eigentlich sind alle großen Tech-Unternehmen auch als große Spender mit Black in AI im Boot. Also,
aber homöopathisch.
Für 2024, ich glaube, das war auch, ich glaube nicht Google, aber Apple war, glaube ich, dabei. Aber in den vorherigen Jahren war die irgendwie Chan Zuckerberg Foundation mit Spenderin. Amazon hat da Geld reingegeben, sogar OpenAI schon und aber auch trotzdem Google, also trotz dieses Zerwürfnisses zwischen Timnit GPro, flossen da auch Spenden. Also es ist ganz, also was ich damit sagen will, es ist eine kritische Bewegung, die sich damit aber nicht ganz los sagt vom Silicon Valley, von dieser Dynamik, dieser Szene, sondern die, habe ich jetzt das Gefühl, eher versucht für ihre Community ein besseres Standing eigentlich innerhalb dieser Szene zu entwickeln. Das greift eben, glaube ich, in dem Fall noch zu kurz, wenn wir die großen utopischen Visionen denken wollen.
Ja, aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, da höre ich jetzt raus, das ist ein sehr, sehr ehrenwertes Ziel und Ansatz, ist aber offensichtlich darauf fokussiert, Bias, Stereotype und so weiter, also eine vernünftige, diverse Repräsentation aller Menschen und insbesondere halt auch marginalisierter Menschen in KI-Daten-Ökosystemen zu gewährleisten. Was ja für mich eine Zutat wäre für etwas, was ich als eine wünschenswerte KI-Utopie ansehen würde. Was noch?
Genau, sicherlich. Also dem stimme ich ja auch zu. Und da würde ich jetzt eben gerne noch eine Allianz sehen mit anderen Perspektiven, mit anderen Ansätzen, die eben auch versuchen würden, Großen und Ganzen KI und sowohl die Entwicklung innerhalb dieser Unternehmen als auch der technologischen mitzugestalten. Und das, ich glaube, der zweite Bereich, der auch perspektivisch sehr wichtig ist, der immer noch auch zu kurz kommt, sind die Nachhaltigkeitsprobleme, die man eigentlich damit hat, wenn man immer größere Modelle entwickelt, wenn man immer mehr Rechenleistung braucht, wenn man eben deshalb auch immer mehr Ressourcen benötigt, also sei es Strom, Elektrizität, aber sei es eben auch seltene Metalle, sei es all die Materialien, die man auch für diese Grafikkarten, für diese ganzen Server, die errichtet werden müssen. Und da gibt es momentan, also ist mir jetzt noch nicht so bekannt, eine große Gruppierung, die sich da so hintergeklemmt hat, die jetzt sagt, okay, wir wollen KI explizit nachhaltig gestalten. Wieder einzelne Initiativen, auch in einigen Unternehmen, zum Beispiel bei Hugging Face, ein Unternehmen, was so die Plattform rund um KI-Modelle bereitstellt, die doch sich stärker damit auseinandergesetzt haben mit Nachhaltigkeit. Es gibt auch NGOs und auch Parteien, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben. In Deutschland die Grünen, die haben schon so einige Positionen zu KI. Aber da hat sich noch nicht so etwas herauskristallisiert, wo ich sagen würde, das sind irgendwie Akteurinnen, die wir jetzt fördern müssen und die so wirklich aktiv in die Richtung arbeiten, die wir uns vielleicht alle wünschen. Dann ein dritter Bereich, wo es auch noch sehr viel Potenzial gibt und zurzeit finde ich sehr wenig Antworten, das ist das Thema Arbeit rund um künstliche Intelligenz. Denn wir können ja auch beobachten und sehen auch zukünftig mit Sicherheit, dass immer mehr Arbeitsplätze automatisiert werden, immer mehr Arbeitsplätze sich verändern oder sogar auch wegfallen. Also das ist schon ein großes Thema, was perspektivisch uns alle betreffen wird. Also selbst die Leute, die mehr so in einem Wissensbereich arbeiten, vielleicht die sogar früher als die, die handwerklich unterwegs sind. Und auch da oder besonders da beobachte ich zurzeit wenig repräsentative Gruppen, wenig Antworten und wenig Auseinandersetzung eigentlich mit dieser zukünftigen Herausforderung. Und hier hätte ich eigentlich automatisch Gewerkschaften im Kopf oder auch politische Parteien im linken Spektrum, die eigentlich das Thema Arbeit sich ganz groß auf die Fahnen schreiben und auch hierfür eigentlich eine Vision oder eine utopische Vorstellung bräuchten, um dieser rasanten Entwicklung um künstliche Intelligenz herum zu begegnen. Und also auch da auch da fehlt es so ein bisschen. Also das wären so, glaube ich, so mindestens drei Bereiche, die wir zusammenbringen sollten, sei es dann in Form von Allianzen oder sei es allgemein in einer Bewegung, aber die ich dort sehe. Also Nachhaltigkeit, Diskrimination, was Vorurteile anbelangt, Repräsentation und eben auch faire Verteilung, was Arbeit anbelangt.
In der Tat, also der letzte Punkt, den du genannt hast, das ist für mich auch eben ganz großartig. Ich habe nämlich gedacht, okay, was fehlt mir denn noch? Und dann hast du das genannt, also dieses, wer profitiert eben auch von den erwarteten Effizienzgewinnen oder was auch immer on top durch KI möglich ist? Oder wie denken wir es, dass Menschen, die nicht automatisch profitieren, sondern im Gegenteil die Nachteile haben oder so, wie wir das auffangen? Das ist sicherlich, also es wäre für mich, für eine KI-Utopie, eines der allerwichtigsten Themen, weil da haben wir die stärkste Verflechtung mit der Gesellschaft, wenn wir eine Technologie haben, die hier durchwalzt und unser gesamtes Leben und die Art und Weise, wie wir arbeiten und das Organisieren auf den Kopf stellt, dann muss das auf jeden Fall mitgedacht werden. Und ich pflichte dir bei, ich sehe es fast als eine vertane Chance an, dass die klassischen Akteure, nämlich zum Beispiel gewerkschaftlich oder auch jetzt so im, ja, vor allen Dingen sozialdemokratischen Politikspektrum, in meinen Augen zu wenig erkennen, was für ein Potenzial, aber auch eine bitternötige Notwendigkeit da ist, um das mitzudenken. Ne? Also aus den traditionellen Strukturen, wie wir wirtschaften und arbeiten und leben und das Digitale mitzudenken und was da halt kommt. Das ist, ja, also da passiert hoffentlich noch was. Dann hatte ich noch einen Gedanken, das Thema Nachhaltigkeit, was du genannt hast. Ja, das nehme ich auch so wahr. Das ist so ein bisschen, ja, das wird so genannt, aber da passiert nicht viel. Und ich glaube, dass da ein großer Hinderer natürlich ist, was wir jetzt vor allen Dingen so die letzten gefühlt 12, 18 Monate oder so sehen, der unfassbare Energiebedarf von KI-Systemen und der Interessenskonflikt, sich für meinetwegen grüne, nachhaltige KI einzusetzen und das Bewusstsein, wir müssen immer mehr Data Centers bauen und so weiter. Und da würde ich fast mal eine ganz kontroverse Utopie in die Runde werfen. Da gibt es so Leute wie Eric Schmidt, ne, der frühere CEO und Präsident von Google, der halt sagt, ja, also wir schaffen das eh nicht. KI ist so wichtig, wir können uns da nicht aufhalten lassen durch Nachhaltigkeitsziele. Aber durch die erwarteten KI-Innovationen und Durchbrüche wird sich das Problem dann von alleine lösen. Ist ja in dem Sinne auch eine Utopie und eine Wette, wo ich zucke auf jeden Fall stark zusammen, weil irgendwie zu sagen, naja, irgendeine Wette auf die Zukunft und dann löst die schon magisch irgendwie unsere Probleme, hat in der Vergangenheit auf jeden Fall nicht so gut funktioniert, finde ich.
Ja, das sehe ich ähnlich. Das ist sicherlich eine bequeme Ausrede, um sich damit nicht auseinanderzusetzen. Was doch für mich auch überraschend war, dass wir jetzt so eine neue Euphorie um Kernkraft herum können. Mhm. Gerade in den USA, ich glaube Microsoft und auch Meta schon in neue Kernkraftwerke investiert haben, beziehungsweise eigentlich alte, die sie jetzt sich wieder...
Und halt sehr problematische wieder reaktivieren, ne?
Ja, wollen, um da den Strom zu produzieren für ihre Server. Also das ist schon verrückt, wenn man das so beobachtet, wie schnell sich dann da auch gerade die Perspektiven wieder drehen und Leute eben vielleicht vormalig auch gesagt haben, na, Kernkraft, das hat irgendwie keine Zukunft und so, und im Angesicht dieses Energiebedarfs jetzt doch Rolle rückwärts machen und sich da wieder einkaufen oder das vorantreiben.
Ja.
Was ich vielleicht noch beisteuern kann, wenn wir noch über Akteure sprechen, die sich damit kritisch auseinandersetzen oder auch noch gar nicht auseinandersetzen, habe ich jetzt in der letzten Zeit oft schnell so eine gewisse Abwehrhaltung doch beobachtet. Also Paris Marx ist der eine Journalist und dann, ich glaube, Brian Merchant hast du erwähnt gehabt und ähnlich.
Ja, Autor von Blood in the Machine, ne, wo es so in so ein Luddite-Thema
reingeht. Ähnlich gibt es, glaube ich, auch andere Personen, die erstmal zunächst jetzt gesagt haben, nee, wir müssen da auf die Bremse drücken oder wir müssen im radikalsten Fall sogar Big Tech zerschlagen, aber das heißt dann eben auch das iPhone zerschlagen oder das heißt eben auch die künstliche Intelligenz zerschlagen. Und das finde ich eigentlich, halte ich für nicht den richtigen Weg persönlich, aber das fand ich auch verwunderlich, dass doch jetzt gerade erstmal so diese defensive Haltung aufkommt, denn gerade historisch gesehen, auch aus dem linken Spektrum kommt Autoren oder auch Denker wie Karl Marx oder Friedrich Engels, die waren eigentlich nie gegen die Technologien. Also die haben eigentlich immer die Luditen oder wie sie dann auf Deutsch heißen, die Maschinenstürmer aus dem 19. Jahrhundert eher belächelt und kritisiert und eigentlich immer den Schwerpunkt darauf gelegt, wir haben diese revolutionäre Dampfmaschine oder den Webstuhl oder wie auch immer. Aber was es jetzt eben braucht, ist, dass die Wohle der Allgemeinheit produzieren. Dass wir diese Produktionsmittel nicht konzentrieren auf einige wenige Fabrikbesitzer, sondern dass diese Produktion, dass diese Technologie im Sinne der ganzen Gesellschaft, der ganzen Menschheit agiert. Und diesen Spirit eigentlich eben aus dem 19. Jahrhundert und auch bei diesen Autoren, den vermisse ich jetzt so ein Stück weit, auch bei den eher einschlägigeren linken Bewegungen. Kann sich natürlich auch verdrehen und verkehren in der Sowjetunion, wo dann natürlich auch im Namen der Industrie und des Fortschritts sehr viele Umweltsünden begangen wurden, wo man sehr wenig auf Nachhaltigkeit gesetzt hat. Also das kann auch in dieser Denktradition zu Problemen führen. Also da habe ich keine Zweifel, aber nichtsdestotrotz jetzt in diesen linken Bewegungen gar nicht so wahrzunehmen, das finde ich eben verwunderlich.
Ja, also dazu ein, zwei Anmerkungen. Das Thema, was ich sehr erhellend fand, ist, dass das Thema Luditen in den letzten Jahren aufgekommen ist. Und da muss man ja natürlich automatisch dran denken, wenn wir jetzt hier an solche Utopien denken. Ganz offensichtlich ist das Thema Luditen ein sehr erfolgreiches Framing oder Reframing gewesen. Denn eigentlich, so habe ich es mitgenommen, und da empfehle ich zum Beispiel, du hast gerade gesagt, Brian Merchant, Buch heißt Blood in the Machine, der das aufarbeitet und auf die heutige Zeit überträgt, ja eigentlich nicht irgendwie eine Zerstörung von Technologie, weil man technologiefeindlich ist, sondern weil das Hauptanliegen ist, wir müssen sicherstellen, dass die Benefits der Technologie den Menschen zugutekommen und nicht nur einigen wenigen, was ich voll unterstützen würde. Und da gibt es auch im deutschsprachigen Bereich den Jürgen Geuter, a.k.a. Tante, als, ich glaube, er nennt sich selber Sociotechnologist, die da ganz spannende Ideen dazu haben, in solche utopischen Richtungen zu denken, die das abdecken, wenn du sagst, naja, auf breiter Basis kann man auf jeden Fall im politischen Parteienspektrum da nicht so viel erkennen. Das wäre für mich nochmal eine Komponente, wo man auf jeden Fall tiefer reinlesen kann. Wenn ich jetzt nochmal angucke, das Themenfeld, was du gerade genannt hast, wenn wir nochmal gucken, was ist denn die Utopie? Und dann verlassen wir das vielleicht auch und gucken nochmal auf vielleicht in Inhibitors und so weiter. Wir hatten ja gesagt, Teilhabe im Sinne von eine vernünftige Repräsentation aller Gruppen von Menschen, das ist sehr wichtig. Das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig, das Thema Gewinne, Effizienzgewinne und so weiter ist wichtig. Ein anderer Bereich, der für mich auch noch zu einer KI-Utopie dazugehören würde, das ist das Thema Daten und Herkunft und rechtliche Situationen und Copyright. Ich fand das ganz passend. Der Tim O'Reilly, der hat das die Ursünde der KI genannt, nämlich, ne, was ja immer weiter jetzt auch rauskommt, dass halt eigentlich ohne Rücksicht auf Verluste die großen Tech-Unternehmen bis hin zu LibGen, was voller raubkopierter Bücher steckt und so weiter, einfach zum Training der Datenmodelle genutzt haben. Und dadurch ja nicht nur ein Bruch mit bisherigen Urheberrecht stattgefunden hat, sondern die Unternehmen sagen ja auch, naja, wenn ihr die ganzen geilen KI-Dienste haben wollt, dann müssen wir das tun. Und da passieren ja ganz interessante Sachen oder und das fordert von uns als Gesellschaft, uns darüber zu entscheiden, wollen wir an diesen alten Prinzipien festhalten? Da gibt es Urheberrechte, Urheber, und die sollen daran profitieren von ihrem geistigen Werk, was sie halt erbracht haben. Oder nee, wir malen das halt alles platt. Aber dann müssen wir halt eben sicherstellen, dass halt eben die Benefits auch allen zugutekommen, wo wir bei dem Thema sind, was du gerade hattest. Aber das fände ich nochmal so explizit zu sagen, nicht nur sind alle Leute repräsentiert in den Daten, sondern ist auch sichergestellt, dass die Leute, die ihre Daten nicht zur Verfügung stellen wollen oder deren geistiges Eigentum da drin ist, dass die auch vernünftig dafür bezahlt werden und halt eben nicht einfach die Lebensgrundlage entzogen wird am Ende noch, ne? Wenn nämlich dann trainierte LLMs dann den Output generieren. Siehe gerade den Studio Ghibli-Hype, wo wir über ein Thema AI-Slop sind. Und da kommt irgendwie alles zusammen, habe ich das Gefühl, ne? Diese ganzen Problematiken an so einem kleinen popkulturellen Phänomen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Auf der einen Seite haben jetzt die Unternehmen, die das Internet scrapen nach Daten und Eigentumsrechte ignorieren von den Urhebern dieser Daten. Kann auch sagen, wenn man an Eigentumsverhältnissen festhalten möchte, einen Datenraub begehen. Auf der anderen Seite füttern sie das in ihre großen Modelle. Und mit diesen Modellen wollen sie wieder Geschäfte machen und die wieder verkaufen in Form von lizenzierten Zugängen Also es ist schon eigentlich kein dummer Business-Move. Also auf der einen Seite klaust du eigentlich viel und auf der anderen Seite verkaufst du das Geklaute wieder zurück an die Welt. Also das ist eigentlich so ein bisschen der Status quo. Und ich glaube, viele Daten braucht es, damit diese Modelle erfolgreich sind. Und da bin ich auch dafür, dass sie eigentlich zur Verfügung gestellt werden dürfen. Aber dann auf der anderen Seite sollte auch die Nutzung dieser Modelle und auch diese Entwicklung der Modelle eben so gesteuert sein, dass wir da nicht dann dafür bezahlen müssen oder einige wenige Fabrikantenbesitzerinnen wie im 19. Jahrhundert, aber jetzt diese Start-up-Besitzerinnen damit bereichern. Also das ist, glaube ich, einfach das Paradox, was wir momentan beobachten.
Digitaler Feudalismus, ne? Solche Stichworte. Ja.
Zu den Utopien würde ich auch vielleicht einen letzten Punkt noch sagen. Wir haben die Inhalte besprochen und was KI sein sollte und sein könnte. Was ich jetzt abschließend noch dazu sagen würde, ist, dass eine Utopie, utopisches Denken auch eine Strategie ist und ein Narrativ. Also es geht nicht nur per se um Inhalte, sondern es geht eben auch darum, mit Utopien gezielt zu arbeiten. Der Begriff selbst geht, glaube ich, so mehr oder weniger zumindest auch mit auf einen Roman oder auf ein Buch zurück von Thomas More aus dem Jahre 1516. Und in diesem Werk geht es um einen Reisenden und der besuchte eine Insel und auf dieser Insel herrschten ganz andere utopische, paradiesische Verhältnisse. Und dann zurückgekommen, erzählt er den Zuhörerinnen in dieser Geschichte davon. Und angelegt sehen wir dort eben, dass Utopien viel auch mit Erzählungen und mit Narrativen zu tun haben. Und diese Erzählungen und Narrative dann auch neue Visionen eröffnen und ich denke auch neue politische Möglichkeiten eröffnen können. Und deswegen Utopien auch immer wieder so aufgegriffen worden sind. Also in den 80er Jahren haben wir Donna Haraway, die schreibt das Cyborg Manifesto 1985. Was auch als eine Art Utopie gelesen werden kann. Und in diesem Werk geht es um den Cyborg, also ein Mensch-Maschinen-Wesen, was mit sehr vielen Zwängen bricht. Zwänge, die sie als konfrontierende Binaritäten eigentlich bezeichnet. Also Konflikte zwischen Natur und Kultur, Konflikte zwischen Mensch und Maschine, Konflikte zwischen Mann und Frau, Konflikte zwischen Körper und Geist. Und mit dieser Erzählung des Cyborgs und mit ihrem Ansatz versucht sie eben da auszubrechen, um auch perspektivisch neue Räume zu ermöglichen, neue Freiheiten für gerade den Graubereich zwischen diesen Kategorien. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt, wo ich am liebsten auch ansetzen würde, wenn ich von Utopien immer wieder spreche und von Narrativ und von politischen Strategien. Und für mich auch immer noch 2025 ist eigentlich Haraways Ansatz, jetzt 40 Jahre alt, bis dato der beste und der aktuellste. Die auch anderen Akteurinnen, so wie Timnit Gebru, die ich schon benannt hatte, ich finde zurzeit, dass sie sich immer noch zu sehr im Modus der Empörung mit dem Diskurs auseinandersetzen und noch immer zu sehr verhaftet sind. Also ich hatte ja auch schon das beschrieben, Black in AI. In der gegenwärtigen Szene, die wir haben. Und dass damit eben dieser utopische Wurf noch nicht ganz möglich ist.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du da aufwirfst, weil das ist auch ein Konflikt, den ich in mir selbst spüre. Und der, glaube ich, für alle Menschen, die auch gerade die digitale Zukunft anders gestalten wollen, so ein schmaler Grat ist. Wenn ich mir dieses ganze Ökosystem angucke, dann ist da so viel, was in meinen Augen nicht gut läuft, nicht richtig läuft, nicht fair läuft. Nicht so läuft, dass möglichst viele Menschen mitgenommen werden, sowohl in der Designphase, wenn es gestaltet wird, als auch in der Phase, wo dann auch die Effizienzgewinne verteilt werden, die Benefits von neuen Ideen, von hoffentlich neuem Business. Aber das ist eine große Aufgabe und keine einfache, weil es gegen viele traditionelle Reflexe des Business geht. Man kann sich da in Rage reden, aber wir können die Menschen oder möglichst viele Menschen nur dafür gewinnen, wenn wir es schaffen, positive Zukunftsgeschichten zu erzählen, positive Visionen, meinetwegen auch Utopien, die uns aufzeigen, dass man andere Zukünfte denken kann. Das ist doch guter Stoff für neue und andere Geschichten. Aber ich sehe diese Zerrissenheit, weil man sich immer über diesen einen schmalen Grat bewusst sein muss. Auf der einen Seite dafür zu sensibilisieren, dass in dieser Industrie so vieles nämlich überhaupt gar nicht gut läuft, überhaupt nicht fair ist. Und darüber sollen definitiv mehr Menschen Bescheid wissen. Und auf der anderen Seite zu inspirieren, Die gleichen Menschen, gerne noch viel mehr Menschen, sollen mehr darüber wissen, welche anderen und in meinen Augen besseren Zukunftsoptionen wir haben. Es braucht dafür eine gute Balance aus, wovon wollen wir weggehen und worauf wollen wir zugehen. Wofür eigentlich das alles machen? Was ist der Sinn? Was ist das Ziel? Was wollen wir eigentlich erreichen? Das ist für mich der Schlüssel, um Menschen zu mobilisieren. Wir sind alle getrieben von Empörung. Das sind auch die Mechanismen. Da sind wir wieder bei den ganzen Fehldesigns, wie solche Dienste funktionieren. Die nutzen alle Schwächen, die wir geistig hier in der Welt anzubieten haben, um Profit daraus zu schlagen. Aber dadurch ist der Space so klein, um die guten Geschichten zu erzählen und die Leute mitzunehmen. Und ich glaube, das ist ja auch mein Anliegen, was wir hier machen. Und deswegen müssen wir in diesen Lösungsspace kommen und die besseren Geschichten erzählen. Einfach ist es nicht, leider.
Ja, stimme ich aber vollkommen zu. Und deswegen finde ich das auch sehr löblich, was du hier versuchst in deinem Podcast.
So, Maximilian, jetzt haben wir auf jeden Fall uns deutlich angenähert, wie so eine Utopie aussehen könnte. Bevor wir zum Ende kommen, lass uns vielleicht nochmal ein paar Stichpunkte aufnehmen. Was sind denn Wege, die uns dahin führen könnten? Was gibt es denn da? Ne? Also ich habe auch mal eine Recherche gemacht dazu. Was ist so, was für Strukturen, was müsste sich denn ändern? Und ich habe so Sachen gefunden wie zum Beispiel Bürgerräte und deliberative Beteiligung. Ne? Bürgerräte, die erleben ja gerade so ein kleines Comeback, zum Beispiel in der Klimapolitik oder ne, in verschiedenen Ländern. Ich erinnere mich, in Irland ne, waren es Bürgerräte, die ermöglicht haben, dass deutliche Liberalisierung im Abtreibungsrecht und in gleichgeschlechtlicher Ehe möglich geworden sind und so weiter. Und da sieht man auch, komplexe Themen lassen sich gemeinsam durchdenken. Ist das vielleicht ein Modell, was nicht nur symbolisch ist, sondern echte Wirkung entfalten kann, auch bei der Gestaltung von digitalen Zukünften?
Ich denke ja. Also ich bin auch für deliberative Ansätze in der Demokratie. Sicherlich ist das schon mal ein Weg dahin. Ich glaube, was uns auch noch gleichzeitig fehlt, ist ein größeres Bewusstsein in der Gesellschaft, eine Kultur auch um das Thema herum, nicht nur im Sinne einer Investition, sondern auch im Sinne von einer aktiven Zukunftsgestaltung. In einigen Ländern, denke ich, passiert da auch einiges. Also ich würde schon wahrnehmen wollen, dass deutschsprachigen Rundfunk es doch jetzt in den letzten Monaten und Jahren viele Beiträge zum Thema KI gab. Ich glaube, das ist schon zum Beispiel auch ein richtiger Weg, das noch mehr zu besetzen, das Thema. Das ist schon mal ein Ansatz. Der zweite Ansatz ist sicherlich dann aktiv zu schauen, was für Akteurinnen und Gruppierungen gibt es, wie kann man da Allianzen schmieden. Das hatte ich ja auch schon benannt. Ich glaube, ein dritter Ansatz ist auch ganz konkret in der technischen Entwicklung, da noch mehr drauf einzugehen. Wir haben von dem Datenklau gesprochen, wir haben davon gesprochen, den Vorurteilen der mangelnden Repräsentation. Also da kann man auch schon im Kleinen, sei es in einem Startup, sei es aber auch in einem größeren Unternehmen, gezielt Schwerpunkte setzen. Einige Beispiele auch sind sogenannte Model Cards und dazu zählt, oder die Idee ist, wenn man ein Modell entwickelt, dass man ganz transparent darlegt, wo die Daten herkommen, wie das trainiert wurde, mit zusätzlichen Informationen, zum Beispiel auf welchen Sprachen, auf welchen Dialekten, auch da gibt es dann Vorurteilungen, zum Beispiel von einigen wenigen Dialekten gegenüber anderen Dialekten. Also da kann man auch schon schnell im Technischen aktiv werden.
Das wäre so ein Äquivalent zu der Forderung, ne, wir wollen die negativen Effekte von Social-Media-Plattformen irgendwie in den Griff bekommen und Forschende fordern, wir brauchen Zugriff auf die APIs, wir brauchen Transparenz über die Algorithmen, die Unternehmen natürlich nicht offenlegen wollen. Und hier hätten wir dann eben diese Cards, um viel mehr Transparenz dazu zu bekommen, wie sind eigentlich diese Daten entstanden, die so ein großes Sprachmodell ausmachen.
Genau, ja, das ging in diese Richtung. Das geht dann auch in die Richtung des Stichwortes Open Source natürlich, was ich auch begrüße. Leider sehen wir jetzt so gerade auch so ein bisschen eine Entwicklung, wo man sich von Open Source Ansätzen wieder entfernt. Also ich denke, die Entwicklung, die wir jetzt bis dato eigentlich hatten, haben so stark gerade von Open Source Ansätzen, also sei es Modellen, aber sei es auch Architekturen profitiert, sodass halt eben ganz viele andere, auch kleinere Startups und Unternehmen darauf aufbauen konnten. Jetzt gibt es einige Unternehmen, die verschleiern alles, so wie OpenAI. Es gibt andere Unternehmen wie Meta, die bieten dann sogenannte Open Weights an, also die machen nicht mehr vollends transparent, auf welchen Daten sie ihre Modelle trainiert haben und genau mit welcher Architektur, aber Sie stellen nichtsdestotrotz das fertig trainierte Modell noch zur Verfügung, also die Gewichte dieses Modells, mit dem man dann noch arbeiten kann, wo man das dann auch noch für seine eigenen Zwecke einsetzen darf. Aber das ist eigentlich dann doch schade. Also da, das wäre auch ein Ansatz auf jeden Fall, da wieder die Open-Source-Community zu stärken. Das denke ich, wäre auch ein nächster Schritt, den man da noch wieder gehen muss.
Ja, in der Tat. Open-Source ist ja ein Begriff, der dann ganz schnell fällt, wenn man darüber nachdenkt, Technologieökosysteme oder jetzt hier ganz konkret das KI-Ökosystem neu zu gestalten. Aber wir haben natürlich diese Machtverhältnisprobleme in der Open-Source-KI-Welt, ne? Und die Zweifel sehen, ob das wirklich ein Ausweg aus Konzernlogik ist dabei. Vielleicht mal eine provokante These. Vielleicht brauchen wir ja nicht unbedingt offene KI, sondern öffentlich kontrollierte. Also nicht nur Open Source, sondern öffentlich finanzierte und demokratisch gesteuerte Modelle, was ja auch ein bisschen auf das eingeht, was wir besprochen haben. Was hältst du von so einer Idee, von so einem öffentlich-rechtlichen GPT? Und welche Voraussetzungen müsste das mitbringen, damit es einen Unterschied machen kann?
Ich halte das für eine sehr gute Idee per se. Und ich glaube auch, dass ein großer Vorteil des Staates oder der öffentlichen Einrichtung ist, dass wir oder dass diese Akteure Zugang zu sehr vielen Daten haben. Sei es jetzt innerhalb des Staates, aber sei es zum Beispiel auch der ganzen Archive dieser öffentlich-rechtlichen Anstalten. Nicht nur Textdaten, eben auch sehr viel Ton- und Videomaterial. Das ist ja auch die Zukunft jetzt, dass man sogenannte multimodale Modelle entwickelt, wo also man nicht nur Sprachdaten in Form von Texten hat, sondern wo auch jetzt Videos einfließen, wo jetzt auch Fotografien, Bilder einfließen und darauf diese Modelle trainiert werden. Also da haben wir schon mal einen riesen Schatz, der erstmal so auf dem Markt einen Vorteil wäre gegenüber privaten Unternehmen oder kleinen Startups, die darauf angewiesen sind, aus dem Internet oder aus dem Web sich eigentlich die Daten zu ziehen. Und die sind begrenzt und dann fangen sie eben an, sich illegal den Rest darunter zu holen. Also das sicherlich ist eine Möglichkeit, aber gleichzeitig eben doch limitiert, wie ich ganz zu Anfang versucht hatte, so ein bisschen aufzuzeigen, aufgrund der Ressourcen. Es fehlen die Talente dann und es fehlt das Geld, was man dafür momentan noch braucht, um diese großen Modelle zu trainieren. Also das sind einfach doch Investitionen von 2-3 Milliarden Euro, die man dann für so eine Entwicklung aufbringen müsste, um wirklich da an diese Spitze zu kommen, der amerikanischen und in Teilen chinesischen Modelle. Und da ist natürlich niemand bereit, erstmal das in die Hand zu nehmen, was schade ist, aber was eigentlich vielleicht für die zukünftige Infrastruktur von Deutschland doch ein wichtiger Aspekt wäre, wenn man an diese 500 Milliarden denkt, dann vielleicht müsste man doch da mal 5 Milliarden davon nochmal nur für KI zur Verfügung stellen.
Ja, genau. Wir haben das ja bereits zu Beginn unseres Gesprächs gestreift, ne? Dass systembedingte Nachteile existieren zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Hand. Wenn wir uns jetzt deine letzte Forderung angucken, ja, das wäre sehr viel Geld, die 5 Milliarden. Aber wir reden hier nicht über aus der Zivilgesellschaft finanzierte Digitalvereine oder sonstige zivilgesellschaftliche Initiativen, die auf Fördermittel und Spenden angewiesen sind. Wir reden hier vom Staat. Wenn die Dringlichkeit der Herausforderung für einen alternativen Weg wirklich durchdrungen würde, dann wäre das ohne Probleme möglich, denke ich. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns über Resilienz und Souveränität auch im technologischen Bereich sehr ernsthafte Gedanken machen müssen. Und es sind ja Zeiten, wo die großen Geldtöpfe und Sondervermögen möglich gemacht werden. Da sollte das Thema Geld kein Hinderungsgrund sein. Wenn wir jetzt mal zum Ende kommen von einem großen Thema, wo, wenn ich ganz ehrlich bin, ich so in meinen geistigen Notizen noch viel mehr Themen habe. Ich glaube, das kann man noch viel weiter abschichten oder muss man abschichten oder vielleicht müssen wir dem auch nochmal einen Nachschlag gönnen. Lass uns doch nochmal gucken, was du sagen würdest, ne, aus diesem ganzen Feld, wenn du einen einzigen systemischen Hebel benennen müsstest, also eine Maßnahme, die wirklich strukturell was verändert, welche wäre das und was hindert uns gerade daran, das zu tun?
Ich glaube, einen großen Einfluss könnte man nehmen an Universitäten und öffentlichen und staatlichen Einrichtungen bei der Förderung von Talenten und auch bei der Einstellung von wirklich guten Leuten im technischen Bereich, indem man denen doch sehr attraktive oder attraktivere Gehälter zahlt. Mhm. Was hindert uns daran, eben der Wille momentan, da Geld zu investieren als Gesellschaft? Mhm. Es müssen nicht die $300.000 sein, die du bei Amazon oder Meta bekommst. Aber im Vergleich dazu, wenn man dann doch die Besoldung sich anschaut von einem Postdoc an der Universität, der dann vielleicht 50.000, 60.000 Euro verdient, ist da schon eine größere Lücke. Und wenn man diesen Menschen gutes Angebot macht und sagt, okay, vielleicht verdient ihr dann 100.000 Euro im Jahr und die auch perspektivisch einbindet in interessante Projekte, ich glaube, da kann man auch viel von diesen Talenten, die immer wieder in diese private Wirtschaft wechseln und zu diesen großen Tech-Unternehmen insbesondere, auch wieder zurückgewinnen, weil ich auch vermute, dass die nur in Teilen glücklich sind mit der Situation, wo sie sich befinden.
Finde ich einen spannenden Punkt und pflichte ich dir bei. Ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, dass da bestimmt ein großer Grad an Idealismuspotenzial ist, der so ein bisschen unlocked werden kann, wenn es in die Richtung geht, wie du das gerade sagst. Und vielleicht sind ja auch die ganz aktuellen Entwicklungen, die wir gerade sehen, nämlich die Wissenschaftsfeindlichkeit der Trump-Regierung und das schnelle Reden von der Sonntagskanzel hier, wir müssen jetzt den Top-WissenschaftlerInnen aus den USA hier den Raum geben. Und dann, ne, wenn man tiefer drüber nachdenkt, dann heißt es gleich, ja, naja, das ist ja eine Sache zu sagen, kommt doch hier zu uns und forscht hier. Und dann sind wir aber genau an dem Problem, die du gerade skizzierst und wo du ja echt ganz, ganz tiefe Einblicke hast, weil du auch gerade ja selber wieder in der akademischen Welt bist, dass das halt eben heißt, dass da auch ein anderes Geld in das System rein muss. Und dann kann das vielleicht funktionieren. Und vielleicht ändern wir das ja durch den Impuls von außen, dass wir hier einen guten, attraktiven Ort schaffen wollen für die Talente aus der Welt, aus den USA, mit den Benefits, aber halt eben auch für all die Postdocs und anderen Menschen, die sehr wertvolle Arbeit im Wissenschaftsbetrieb abliefern, hier bei uns, dass die auch davon profitieren.
Genau, im Wissenschaftsbetrieb, aber es gibt ja auch größere Einrichtungen des Staates, die das BSI und andere, die schon sehr viele technische Lösungen auch für die Gesellschaft entwickeln. Und wenn man die noch stärkt, Institute wie das Fraunhofer-Institut oder die Max-Planck-Gesellschaft, die auch eher forschungsorientiert arbeiten, dann könnten wir vielleicht da diesen demokratisch orientierteren Raum schaffen, um auch alternative KIs zu entwickeln.
Ja, finde ich nicht unplausibel. Und vielleicht ein Appell von uns hier daraus, Leute, dreht ein bisschen an der Geldschraube und dann kommt ihr vielleicht an den Top von den Menschen, die aus einer idealistischen Sicht was ganz Tolles mitbringen, nämlich Bock haben, diese Technologie auf eine andere Art und Weise zu gestalten und uns da wieder so ein bisschen was zurückholen und ja, vielleicht auch in dem Bereich Gemeinwohl-Benefits dann ganz anderes punkten können. Maximilian, zum Schluss, hast du noch irgendetwas, was noch nicht gesagt wurde, was du denkst, das muss unbedingt noch auf den Tisch?
Ich würde sagen, abschließend wird das Jahr 2025 sehr spannend werden, auch in dem Feld, weil wir sehr große Kapitalbewegungen sehen. Also absolut gesehen, glaube ich, die größten Investitionen überhaupt von Unternehmen in diesem Bereich. Also Google hat, glaube ich, 75 Milliarden US-Dollar für 2025 verplant, Meta 65 Milliarden, die anderen Unternehmen im gleichen Stil. Also das ist eigentlich eine ungeheure Bewegung, die wir jetzt gerade sehen, eine ungeheure Konzentrierung. Und ich glaube, alle, die uns das beschäftigt und alle, die auch kritischer dem Kapitalismus gegenüber sind, die sollte das doch stark beschäftigen, was da gerade passiert. Einmal ganz unabhängig auch von der Technologie.
Nochmal ein präzises Schlusswort von dir. Wir dürfen in der Tat gespannt sein, was dieses Jahr für das KI-Ökosystem in diesem Sinne bringen wird. Lieber Maximilian, ganz lieben Dank für deine Zeit und das Teilen dieser unglaublich wertvollen Gedanken, Einblicke und Ideen. Wir wollten in diesem Gespräch nämlich keine naiven Lösungen feiern, sondern herausarbeiten, wo echte Alternativen liegen könnten, wenn man bereit ist, neu zu denken. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Scope, welches wir hier skizzieren konnten, auch wenn vieles noch nicht angesprochen werden konnte oder vieles auch noch weiter hätte vertieft werden können. Aber ich hoffe, dass das unseren Zuhörern Impulse und auch Mut gibt, über KI nicht nur als so ein technologisches Phänomen zu sprechen, sondern als eine echte Gestaltungsaufgabe, als ein gesellschaftliches Projekt, das uns alle betrifft. Und in diesem Sinne, ganz lieben Dank dir. Ich freue mich auf weiteren Austausch mit dir in der Zukunft zu diesem spannenden und wichtigen Thema. Da wird es noch einiges zu vertiefen geben.
Ja, André, vielen Dank für die Einladung.
So, was bleibt nach diesem Gespräch? Vielleicht vor allem ein Gedanke. Künstliche Intelligenz ist keine neutrale Technologie. Sie ist ein Spiegel. Ein Spiegel dafür, wie wir Wirtschaft organisieren, wie wir Arbeit bewerten, wie wir Gesellschaft begreifen, wie wir mit Macht umgehen. Und wem wir eigentlich zutrauen, Zukunft zu gestalten. Maximilian hat uns heute geholfen, diesen Spiegel etwas klarer zu sehen. Zum Beispiel, der Begriff des Fortschritts ist umkämpft. Es geht nicht nur darum, dass etwas möglich ist, sondern wofür und für wen wir es entwickeln. Eine gute KI entsteht nicht automatisch. Sie braucht gesellschaftlich und politisch gewollte Rahmenbedingungen. Gemeinwohlorientierte KI ist kein romantisches Ideal, sondern eine reale Gestaltungsoption, wenn wir Strukturen, Finanzierung und Beteiligung anders denken. Für eine lohnenswerte KI-Zukunft könnte man mit diesen vier, ich sag mal, Basiszutaten starten. Faire Daten ohne Diskriminierung, ökologische Nachhaltigkeit, nachvollziehbare Zielsetzungen und eine gerechte Verteilung der Wohlstandsgewinne. Und, vielleicht zum Schluss, posthumanistisches Denken kann helfen, uns vom engen Bild des Menschen als reines Verwertungsobjekt zu lösen und neue Zukunftsbilder zu entwerfen. Und natürlich noch, wir haben gemeinsam festgestellt, dass es nicht reicht, nur zu kritisieren. Wenn wir andere KI-Zukünfte wollen, dann brauchen wir andere Geschichten, andere Allianzen, andere Investitionen. Nicht nur finanziell, sondern auch kulturell, politisch, gesellschaftlich. Und ja, das ist komplex und es ist unbequem, aber wie Maximilian sagt, Utopien sind keine naiven Wunschträume. Die sind Denkwerkzeuge, Strategien, Möglichkeitsräume. Also in diesem Sinne, lasst uns KI nicht nur effizienter, sondern gerechter denken. Nicht nur größer, sondern solidarischer. Und vor allem, lasst uns nicht aufhören zu fragen, wie es auch anders gehen könnte. Und dann sage ich, danke, dass ihr dabei wart heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da. Teilt die Folge mit anderen und abonniert Dranbleiben auf der Plattform eurer Wahl. Ihr wollt mitdiskutieren? Dann folgt mir doch gerne auf LinkedIn, Substack, Instagram, Blue Sky oder Mastodon. Überall unter dem Handle TheAndreKramer. Ich freue mich auf eure Gedanken, Ideen und auch Widersprüche. Bis zur nächsten Folge. Bleibt kritisch, bleibt neugierig und bleibt dran.